Moin, kleine Besetzung, gutes Betreuungsverhältnis. Wir sind in Kapitel 7 in der Vorlesung zu Permutationsgruppen und immer noch beim Thema Basis- und starkes Erzeugungssystem. Wir haben in der letzten Folge, haben wir gesehen, was es eigentlich ist und auch schon so ein bisschen, was man damit machen kann. Dass man nämlich, wenn man die Bilder der Basispunkte kennt, rekonstruieren kann, was das für ein Gruppenelement war. Und das ist eine Möglichkeit, mit relativ wenig Speicherplatz irgendwie abzuspeichern, was für Gruppenelemente man da hat. Und ich glaube, da setze ich jetzt einfach fort. Das letzte Lemma war, wenn ich mich recht entsinne, genau das, wo wir geklärt haben, wie man Gruppenelemente eindeutig als Produkt von Elementen aus diesem Repräsentantensystem da schreiben kann, also wie man das konkret bastelt und wie man das auch benutzen kann, um Enthaltenstests zu formulieren. Wir haben also jetzt auch schon was gesehen, wie das praktisch algorithmisch angewandt werden kann. Und da mache ich jetzt einfach weiter mit einer kleinen Bemerkung. Wenn wir jetzt eine Basis haben und ein dazugehöriges starkes Erzeugungssystem, dann haben wir jetzt also, was haben wir so an Datenstrukturen? Wir können ja mal kurz sammeln. Datenstrukturen bisher. Okay, wir haben unsere Basis B, unser starkes Erzeugungssystem dazu, Stabilisatorkette. Allem, was wir dazu halt vielleicht abspeichern wollen, Indizes, bla bla bla. Dann haben wir diese Menge aus Repräsentanten jeweils für die Nebenklassen auf den einzelnen Stufen der Stabilisatorkette. Und jetzt kann man halt, wenn man möchte, noch mehr Datenstrukturen dazu nehmen. Über eins werden wir auf jeden Fall gleich sprechen im nächsten Beispiel. Das sind die sogenannten, eigentlich klingt es auf Deutsch ein bisschen komisch, Basisbahnen. Im Englischen heißen die Basic Orbits. Also Bahnen der Basispunkte, aber eben auch nicht unter der ganzen Gruppe, sondern immer unter dem nächsten Punktstabilisator. Das sehen wir gleich in einem Beispiel, wie das funktioniert. Das sind die nächsten Datenstrukturen. Ich schreibe es einfach mal so wie Basisbahnen, auch wenn ich es komisch finde, das Wort. Und dann, naja, ganz viel Zeug mit dem Stichwort Schreier dabei. Das ist ein Eigenname. Und ich habe vergessen, es mal anzugucken, aber das trage ich nächstes Mal danach die Namen und auch Daten dazu und erste Papers und so, damit man es einordnen kann. Über Charles Sims habe ich ja schon gesprochen. Und Schreier-Sims ist eine Kombination, die man in diesem Kontext häufig hört, zum Beispiel auch bei Algorithmen. Deswegen finde ich, zu Schreier sollte ich auch noch was sagen. Da habe ich was gelesen, habe aber vergessen, mir eine Notiz zu machen. Diese Schreierstrukturen, ich schreibe es einfach mal so hin, können sehr unterschiedlich aussehen. Das sind manchmal Vektoren oder Bäume oder Graphen oder Matrizen. Ich werde gleich ein Beispiel mit einer Matrix machen, weil ich das gut verständlich fand. Alles andere ist eben auch nicht einheitlich erklärt, soweit ich das bisher sehen konnte. Und ich habe dann den Eindruck, dass bei der Beschreibung häufig mitgedacht wurde, wie man das implementiert. Und dann ist es manchmal halbwegs verständlich und manchmal so gar nicht. Auch in Beispielen nicht. So ging es mir. Deswegen mache ich da was zu, aber ich werde jetzt nicht anfangen und wirklich konkret verschiedene Schreierstrukturen definieren und erklären, wie man die dann algorithmisch benutzt. Einfach weil ich den Eindruck hatte, dass es ein bisschen unübersichtlich ist und dass es sinnvoller wäre, das zu machen, wenn man dann auch wirklich konkret was damit implementieren möchte. Und dann legt man einfach gewisse Sachen fest. Im nächsten Beispiel illustriere ich aber nochmal ein paar Sachen in dem Zusammenhang. Beispiel 7.5. Da schauen wir uns eine Untergruppe der SYM5 an. Das heißt, wir haben als Menge von 1 bis 5. Hier ist eine Untergruppe von SYM5 und zwar ist G kombiniert als Erzeugnis einer Menge S. Und ich gebe S jetzt, ich schreibe es als Menge hin, aber wenn wir praktisch denken und algorithmisch, dann ist es in Wirklichkeit eine Liste, es gibt eine Reihenfolge. Transposition 1, 2 ist. S2 ist die Transposition 2, 3. Und S2 ist die Transposition
sehen wir, wie diese Gruppe aussieht. Wir haben eine S3 auf den Zeilen 1, 2, 3, Kreuz, Gruppe der Ordnung 2, die von der Transposition 4, 5 erzeugt wird. Also so ein direktes Produkt, die Gruppenordnung ist 12 und wir könnten jetzt noch alles Mögliche weiter sagen. Und wir fangen mal an mit einer Basis und einem starken erzeugenden System. Vorschläge für eine Basis, vielleicht sogar schon mit dem Hintergedanken, dass dann S dazu passen könnte und ein starkes Erzeugungssystem dafür sein könnte. Wie könnte man das machen? Genau, 1, 3, 4 funktioniert. Wir überlegen kurz warum. Wenn ich 1 fixiere, also den Stabilisator von 1 in dieser Gruppe betrachte, dann habe ich das Erzeugnis von 2, 3 und 4, 5. Wenn ich dann noch 2 oder 3 fixiere, dann lande ich im ersten Teil der Gruppe, also bei dieser S3, schon bei der trivialen Gruppe und habe aber immer noch 4, 5. Das heißt, dann ist der Zweipunktstabilisator das Erzeugnis von 4, 5 und dann muss ich halt noch 4 oder 5 fixieren. Um fertig zu sein. Das heißt, wir sehen, dass 1, 3, 4 funktioniert, 1, 3, 5 wird genauso funktioniert, 1, 2, 4 auch. Und ich nehme jetzt 1, 2, 4 einfach nur deshalb, weil da die Zahlen so klein wie möglich sind. Und für alle Beispiele, die ich gerade genannt habe, wäre dann auch schon S ein starkes Erzeugungssystem. Das hätte überall funktioniert. Stabilisatoren auch nochmal hinschreiben, also so eine Stabilisatorkette, damit wir alle Datenstrukturen jetzt noch einmal sehen und uns nochmal erinnern, was alles ist. Okay, E ist B oben 1. Dann haben wir als nächstes, und das sind auch immer alles echte Inklusionen, des ersten Basispunktes und das ist 1. Und das ist das Erzeugnis von 2, 3 und 5. Ah, ich kann jetzt ja die Buchstaben ein bisschen dazwischen einführen. Also Erzeugnis von S2 plus 3. Und dann als nächstes gucken wir den Stabilisator der ersten beiden Basispunkte an. Also G oben 3, was das gleiche ist wie G unten 1. 2, was das gleiche ist als Erzeugnis des letzten Erzeugers, S3, und dann sind wir schon am Ende der Kette. Als nächstes kommt G oben 4, der Stabilisator der kompletten Basis, also die triviale Untergruppe. So, dann haben wir das nochmal alles wiederholt. Und jetzt möchte ich erklären, was diese Basisbahnen sind. Bei den Basisbahnen, und das ist gut, dass die Stabilisatorkette da so steht, dann können wir die jetzt direkt benutzen. Bei den Basisbahnen geht man die Basispunkte der Reihe nach durch und berechnet Bahnen, aber halt nicht unter der ganzen Gruppe, sondern man spaltet dabei gleichzeitig auch die Stabilisatorkette runter. Zum Beispiel ist die Basisbahn für 1 tatsächlich die Bahn von 1 unter der ganzen Gruppe. Also. Wie schreibe ich das am besten hin? Die Basisbahn von 1 ist tatsächlich 1 unter G oben 1. Da passen also jetzt der Index an diesem Basispunkt und die Zahl oben in den eckigen Klammern zusammen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir das merken kann, ansonsten komme ich immer durcheinander. Und das ist, wenn wir auf die Gruppe schauen, die 1, 2, 3. Dann schaue ich weiter. Jetzt wird es interessant. Jetzt gucke ich mir nämlich die Basisbahn des zweiten Basispunktes an, Beta 2. Und jetzt, da kommt meine Eselsbrücke, betrachte ich die Bahn unter G oben 2, also unter dem Stabilisator des ersten Punktes. Mich interessieren jetzt also nicht mehr alle Bilder, sondern nur noch die Bilder, die ich bekomme, wenn ich gleichzeitig den ersten Basispunkt fixiere. Und man kann später, wenn wir auf Suchbäume kommen, dann sehen wir auch so ein bisschen, warum man das so macht. Das heißt, da haben wir 2 hoch P oben 2. Was passiert da jetzt? Der Stabilisator von 1 wird erzeugt von S2 und S3 und da ist die Bahn nur noch die Menge, die aus 2 und 3 besteht. Und dann haben wir am Ende noch die Basisbahn des letzten Basispunktes 4. Der Index davon ist 3, also habe ich 4 und die Bahn unter P oben 3. Das ist dann also die Bahn von 4 unter dem, was von S3 erzeugt wird. Das war die Transposition 4, 5. Diese Bahn ist die Länge. Und jetzt male ich eine Schreier-Matrix hin. Das werde ich nicht sehr oft machen. Aber ich mache das jetzt einmal und ich finde, dass die Matrix-Schreibweise eine ist, bei der man noch ganz gut versteht, was da passiert. Dann gibt es gewisse Konventionen. Kann sein, dass ich das später nochmal mache, aber dann vielleicht auch schon mit einer kompakteren Schreibweise. Mal gucken, ich habe mir noch ein Beispiel überlegt, wo das nochmal vorkommt. Aber, okay. Ich habe als Nummerierung der Zeilen die Indizes der Basispunkte. Das heißt 1, 2 und 3, das gehört zu den Basispunkten. Das heißt, wir merken uns, zu 1 gehört der Basispunkt 1, zu 2 gehört der Basispunkt 2, zu 3 gehört der Basispunkt 4. Das könnte nämlich sonst irritierend werden. Und dann haben wir also hier, genau, das ist quasi der Index am Basispunkt, nennen wir mal i. Und dann laufen wir Omega durch, nach rechts, das heißt, so sind die Spalten organisiert. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Idee ist jetzt quasi, dass man, also so versuche ich mir das zu merken, die Idee ist jetzt, für jeden Basispunkt einen Vektor hinzuschreiben, eine Liste. Und an jeder Stelle, also quasi stellvertretend für jedes Element aus Omega, steht immer irgendwas. Und das markiert Informationen oder das kodiert Informationen, sollte man vielleicht sagen. Okay, der erste Basispunkt kann auf 1 abgebildet werden, und zwar zum Beispiel mit der identischen Abbildung. Deswegen schreibe ich da id hin. Der erste Basispunkt 1 kann auf das zweite Element von Omega abgebildet werden, 2. Und zwar kann das passieren mit dem, wieso steht da S2? Ich glaube, dass ich S1 meine, den ersten Erzeuger. Warum steht da S2? Das ist falsch. Das muss S1 sein. Oder vielleicht kann ich auch noch meine Notizen nicht lesen. Und dann habe ich hier den dritten und ich kann von 1 zu 3 kommen, indem ich erst S1 und dann S2 verwende. Also schreibe ich das so. Ich schreibe also immer an die entsprechende Stelle in dieser Liste, wie ich die Erzeuger kombinieren muss, um von dem Basispunkt, um den es gerade geht, zu der entsprechenden Stelle, also zu der entsprechenden Zahl an der Stelle in Omega zu kommen. Das ist quasi die Idee. So, dann sehen wir aber auch noch in diesen Listen oder in diesen Schreiervektoren, so würde ich so eine Zeile vielleicht bezeichnen, man kann eben auch noch erkennen, ob etwas überhaupt in der Bahn liegt von dem Basispunkt, mit dem wir angefangen haben. Eine Null markiert nämlich, dass wir einfach gar nicht in der Bahn sind oder gar nicht hinkommen. So, und da geht es nämlich los. Es gibt einfach verschiedene Konventionen, wie man das markiert, dass etwas nicht in der Bahn ist oder dass es das Element selber ist. Ich habe ja auch schon die Version gesehen, wo dann hier eine minus 1 steht. Oder so. Das heißt, dann hätte man in der Schreibweise, das muss ich kurz überlegen, ob das konsistent ist, aber ich glaube, dann würde man hier minus 1 schreiben, hier würde man 1 schreiben, also einfach nur markieren, welchen Erzeuger ich brauche, und hier würde man 1, 2 schreiben, um zu markieren, so, also das kann man auch machen, aber ich habe mich für das entschieden, also wirklich die Elemente hinzuschreiben. Und
wenn ich das programmieren würde, würde ich natürlich nicht Elemente hinschreiben und irgendwelche Produkte ausrechnen, sondern dann würde ich mir überlegen, okay, welche Info brauche ich wirklich, also zum Beispiel die Indizes.
Ja. Schreibt man mal den kürzesten Weg denn?
Auch dazu habe ich keine Konvention gesehen, aber man kann ja jedes, so es gibt ja, die Frage ist, was das Kürzeste? Wir haben ja unser starkes Erzeugungssystem und dann würde ich schon davon ausgehen, dass man dann mithilfe dieses Erzeugungssystems ein kurzes, im Sinne von ich brauche nur wenig Erzeuger, ein kurzes Element sich nimmt. Und das ist auch irgendwie kanonisch, wie ich von dem Basiselement mal dahin komme. Und das dann, das würde ich dann jedes Mal auswählen. Da muss man sich am Anfang eben einmal einigen. Denn es kann ja auch Gründe geben, nicht kürzeste Wörter zu nehmen, sondern auf irgendwas anderes Wert zu legen, was dann vielleicht bei einem Rechnen später eine Rolle spielt. Da müsste ich nochmal nachlesen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann verschiedene Implementierungen, und es gibt halt sehr viele, auch nicht nur deterministische, sondern auch randomisierte für ganz viel von diesem Zeug, dass da dann vielleicht auch mal unterschiedliche Konventionen angewandt werden, wie man das auswählt. Ich bin jetzt einfach ganz naiv mit den Erzeugern losgelaufen und habe immer das Erste genommen, was mir eingefallen ist, und das war jetzt immer das Kürzeste. Ja. Für dieses Beispiel. Einfach damit man mal sieht, wie sowas aussehen kann. Denn ich hatte tatsächlich, nachdem ich da ein bisschen was zu gelesen hatte, Probleme und habe manchmal diese Beschreibung einfach nicht verstanden. Hier kommt der zweite Basispunkt, das ist 2. Es geht jetzt, hier oben haben wir die erste Basisbahn angeschaut. Jetzt, wenn wir in die zweite Zeile gehen, schauen wir auf die zweite Basisbahn und deswegen steht dann hier vorne bei der 1 eine 0. Denn 1 liegt nicht in der zweiten Basisbahn. Und das gehörte zu den Sachen, die mich am Anfang irritiert haben. Es geht um die Basisbahn. Und in der Basisbahn von 2 liegen halt nur 2 und 3 in diesem Beispiel. Dementsprechend kommt an der Stelle 1 eine 0 hin. Dann kommt bei 2 die identische Abbildung dahin. Und bei 3 kommt das Element S2. Ah, ich sehe schon, ich habe hier irgendwo mal was umbenannt und deswegen passt das alles nicht mehr. Na gut. Dann kommt nochmal 0. Und jetzt kommen wir zum dritten Basispunkt und damit auch zur dritten Basisbahn. Und bei der dritten Basisbahn ist es so, dass da die Zahlen 1, 2, 3 keine Rolle spielen. Die sind alle nicht in dieser Reihe drin, also haben wir 3 Nullen. Dann haben wir bei der 4 die identische Abbildung, weil ich so von 4 zu 4 komme und ich komme von 4 zu 5 mit der Transposition 4, 5, also mit S3. Dann habe ich hier einmal S3, das Element S3 steht. Und dann bin ich an der Stelle fertig. Und wie gesagt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, das zu kodieren mit Indizes, kleinen Listen. Es kann sogar sinnvoll sein für die Rechnung, die man machen will, das umgekehrt aufzuschreiben, also nicht wie ich von dem Basispunkt zu dem Element von Omega komme, sondern genau andersrum. Und auch das habe ich gesehen, das waren dann so Beschreibungen in Form von Graphen mit gerichteten Pfeilen, an denen Labels standen. Und dann funktionierte das so, dass man quasi so argumentiert wie wir gerade, aber dann macht man Pfeile von den Zahlen, bei denen man gelandet ist, rückwärts zum Basispunkt und dann eben auch mit dem Inversen der Elemente, die wir hier benutzt haben. Und das führt zu anderen Datenstrukturen. Ja, mehr dazu jetzt nicht, weil wir, da wir jetzt gerade selber nicht Code schreiben wollen, diese Details vielleicht nicht brauchen. Aber ich fand schon, dass es wichtig ist, das mal zu sehen, was für weitere Datenstrukturen es da jetzt noch gibt im Zusammenhang mit Basisbahnen und so weiter. Zumal man sich jetzt ja vorstellen kann, wie man dann, wenn man jetzt an das Lemma davor denkt, also wie man Gruppenelemente zurückgewinnt aus den Informationen, wie die Basispunkte abgebildet werden, dann kann man natürlich auch in Form solcher Datenstrukturen vorgehen. Okay, ich werde noch ein bisschen mehr zum Hintergrund lesen und ein paar Fragen noch beantworten in der nächsten Vorlesung. Moment, am besten mache ich mir noch einen Kommentar dran. Also da war einmal die Frage zur Notation, die ich noch, und zu Schreier Und dann gab es dann auch das mit der Frage, ob man immer die kürzeste Darstellung nimmt oder was es da vielleicht noch für andere Möglichkeiten gibt. Alles klar, dann sind wir jetzt soweit, dass wir wieder was beweisen können, nachdem wir jetzt uns erinnert haben und noch so ein bisschen drumherum Dinge gesehen haben. Lemma 7.6 ist ein Lemma, das auf Schreier zurückgeht. Und das man nehmen kann, um ausgehend von einem erzeugenden System und entsprechenden Strukturen für eine große Gruppe G etwas zu basteln für eine Untergruppe. Ist also auch wieder algorithmisch hilfreich. Das ist eine Untergruppe von G. G ist wie immer eine Untergruppe von irgendeiner symmetrischen Gruppe. Und wir nehmen uns ein Erzeugnissystem für G her, das soll S heißen. Und das muss jetzt kein starkes Erzeugnissystem für irgendeine feste Basis sein, sondern es ist erstmal irgendwas. Dann brauchen wir ein Repräsentantensystem für die Menge der Nebenklassen von U in G. Und da entscheide ich mich jetzt für Rechtsnebenklassen. Und ich möchte dieses Repräsentantensystem so wählen, dass da das Einzelelement der Gruppe drin ist. Oder anders gesagt, als Repräsentant für die Nebenklasse U möchte ich das Einzelelement wählen. Okay, was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich, wenn ich irgendeine Nebenklasse hernehme, sagen wir, ich nehme klein g und betrachte die Rechtsnebenklasse U mal g, dann gibt es genau ein Element, moin, im Repräsentantensystem, das in dieser Nebenklasse liegt, nämlich genau der Repräsentant. Und dieses Ding möchte ich dann immer bezeichnen, einfach um Notation zu haben, mit einem kleinen r für Repräsentant und als Index steht das Element dran, dessen Nebenklasse ich repräsentiere. Für alle, die das geben, sei also für die Untergruppe U. Nämlich die Menge aller A mal S mal in Klammern R-Index A mal S hoch minus 1, wobei A aus dem Repräsentantensystem R kommt und S aus der erzeugten Menge S. Dabei habe ich, dass das ein Erzeugungssystem für U ist. Und man kann sich vorstellen, warum man sowas braucht bei diesen Algorithmen, über die wir jetzt die ganze Zeit im Hintergrund sprechen. Zum Beispiel möchte ich ja, wenn ich mit einer Gruppe anfange und da ein Erzeugungssystem gegeben habe, so eine Stabilisatorkette ausrechnen. Und das heißt, ich möchte dafür jeweils Erzeugnissysteme haben. Und wenn ich ein starkes Erzeugnissystem habe, ist alles schön. Aber vielleicht habe ich am Anfang keins. Gut, Zeit zum Wischen. Willst du noch schnell Fotos machen oder so?
Ist das alles von heute bis dann?
Also, ja, ich habe viel gequatscht, das ist alles, was ich bisher habe.
Wenn das so ist, dann sieht das immer schnell aus.
Das ist aus, soll ich nochmal weglaufen?
Ja. Wenn da dabei ist.
Hm. Ja, haben wir Zeit. So, am Anfang ist das kein Problem. Mittendrin ist mal ein bisschen komisch. Aber so, am Anfang, da geht das doch ganz gut. Gut. Und wir rechnen los.
Ich mache das jetzt relativ kleine Schritte, weil so rumrechnen mit erzeugenden Systemen und Manipulationen etwas ist, was wir selten machen. Also in der Algebra führe ich immer ein, was es heißt, dass eine Gruppe endlich erzeugt ist. Aber selbst bei kleinen Beispielen ist es dann schon gar nicht so einfach, überhaupt zu verstehen, was das Erzeugnis von so ein paar Elementen ist. Da muss man immer schon gucken, was wissen wir überhaupt, womit können wir überhaupt arbeiten. Geschweige denn, irgendwie rückwärts zu gucken, ich habe hier so eine Untergruppe, die ist irgendwie beschrieben, wie finde ich dafür ein Erzeugungssystem und am besten noch mit irgendwelchen Eigenschaften. Das üben wir einfach nicht. Das kommt irgendwie nicht vor. Oder jedenfalls nicht oft. Wenn ich kurz ehrlich in mich gehe, dann ist, glaube ich, die Vorlesung Kopfzettelgruppen und Kammernsysteme die einzige, in der das wirklich thematisiert wird. Und auch da sehr zielgerichtet. Deswegen hier also wirklich im Babyschritt. Wir fangen an mit einem Repräsentanten A, das R, und einem Erzeuger S, das S. Und dann überlegen wir uns, was eigentlich dieses Element R, A, S ist, das wir hier benutzen und invertieren. Na, R, A, S ist doch das einzige Element in der von in dem Repräsentantensystem und gleichzeitig in der von A mal S repräsentierten Nebenklasse von U. Das heißt, U mal AS geschnitten mit R ist genau die einelementige Menge, die aus R AS besteht. Nach Definition, oder anders ausgedrückt, haben wir ein Gruppenelement, für das gilt U mal A mal S, das gleiche wie U mal R-Index AS. Jetzt kommt noch ein also. Zwei Elemente repräsentieren die gleiche Nebenklasse genau dann, wenn das eine mal das Inverse des anderen schon in der Untergruppe liegt. Und wie rum möchte ich das jetzt machen? Genau, das heißt, A mal S mal R AS plus 1 liegt in 0. Und damit habe ich überhaupt erstmal geklärt, dass all diese Leute hier in der Menge T, von denen ich behaupte, dass sie U erzeugen, überhaupt in U liegen. Gut. Insbesondere ist T überhaupt eine Teilmenge. Ich habe T ja definiert. Eine Teilmenge von U, das Erzeugnis liegt also drin und ich muss mir nur noch überlegen, oder wir müssen uns nur noch überlegen, dass man tatsächlich jedes Element von U bekommt. Zunächst mal kann ich ja U, das kleine U, weil es ein Gruppenelement ist, mit den Elementen aus S erzeugen. Das habe ich vorhin nicht dazu gesagt. Bei diesem erzeugenden System habe ich Inverse weggelassen, sodass ich also, wenn ich meine, dass man Gruppenelemente mit S darstellen kann, dann meine ich mit Elementen aus S selber oder Inversen davon. Dementsprechend schreibe ich jetzt das kleine U nicht mit Elementen aus S hin, sondern ich erlaube auch, dass man Inverse von Elementen aus S benutzt, also Elemente aus der Menge S hoch minus 1, wenn ich das so abkürzen darf. Sein K aus N. Ich schreibe dazu gleich noch einen Kommentar da drüben hin, einfach weil ich das vorhin vergessen habe zu erwähnen. Sein K aus N und S1 ist das K Elemente aus S vereinigt mit der Menge der Inversen von Elementen aus S, sodass ich nur als dieses Produkt schreiben kann, S1 bis SK. Hier drüben, ich löse das mal mit einem Pfeil, weil da auch noch Platz ist in der Ecke. Ich mit S hoch minus 1 und das ist einfach die Menge der Inversen. Und wenn ich jetzt weitermache, sieht man aber auch, dass es eigentlich egal ist. Man kann das Gleiche hinschreiben und mit dem erzeugenden System etwas meinen, was unter Inversenbildung schon abgeschlossen ist. Oder so. Das heißt, da ändert sich dann nichts weiter. Nur jetzt gerade habe ich so gedacht, nee, wenn es da so steht, dann muss ich hier genau sein. Denn da gibt es eben auch verschiedene Konventionen in der Literatur, wie man da vorgeht und ob man das immer explizit macht mit den Inversen oder nicht. In jedem Fall haben wir jetzt so eine Darstellung für das kleine u. Und ich beginne jetzt eine Konstruktion, und zwar fange ich an mit U, das kriegt jetzt den Index 0. Dann fange ich mit einem Repräsentanten aus der Menge R an, und zwar mit 1, und der kriegt den Index 1, also A1, A heißen die Leute aus R. Und dann fange ich an zu basteln. U0 ist also das U, Seiten U0 definiert als U, A1 definiert als 1 aus R. Und jetzt bastle ich ein Element T1, und zwar ist das 1, also A1, nein, Scheiße, A1 mal S1, S1 kennen wir, das ist einfach der erste Erzeuger aus S, nein, die haben gar keine Namen. Doch, das sind doch hier oben, genau. S1 ist der erste Erzeuger, den ich für oben benutzt habe, doch, den gibt es schon zurück. Und jetzt mal R-Index A1 mal S1 hoch minus 1. Ich bastle also ein Element der Form, wie wir die vorher schon gebastelt haben, von dem ich weiß, dass es im U liegt. Und wir gucken nochmal kurz, was da jetzt wirklich rauskommt. A1 ist ja 1, also steht da S1 mal RS1 hoch minus 1. Das ist unser neues Element T1, was wir gebastelt haben und was aus der Menge T kommt. Das ist vielleicht besser, wenn ich einfach schreibe. Das liegt in T. Einfach nach Konstruktion. Deswegen auch der Buchstabe klein t. Der ist gerechtfertigt. Und jetzt kommt als nächstes Element A2. Wir basteln es einfach weiter. A2 ist jetzt das Element im Repräsentantensystem, was ich hier vorne benutzt habe. Das hier, genau, dieses R A1 mal S1, das möchte ich jetzt abkürzen mit A2. Das ist mein neuer Repräsentant. Und wie bastle ich jetzt weiter? Jetzt kommt U1, genau, wir haben angefangen mit U0, jetzt kommt U1. Und U1 ist T1 mal A2 mal S2 mal S3 und so weiter bis hin zu SK. Was ist hier geschehen? Wir vergleichen mal kurz. Bei U hatte ich S1 und so weiter bis hin zu SK. Jetzt habe ich S1 ersetzt durch T1 mal A2 und habe ein Element U1 bekommen. Ich habe also einfach was ausgetauscht. Weiter geht's. Wir sehen jetzt so ein bisschen das Prinzip. Wir tauschen immer hier vorne. Bei den, ja, wie kann ich das am besten erklären? Wir haben diese Darstellung von U und jetzt ersetzen wir nach und nach die erzeugenden Elemente, die wir da benutzt haben, durch Produkte der Form T, also irgendwas aus T, mal irgendetwas aus dem Repräsentantensystem R. Ja. So, und das machen wir jetzt so nach und nach. Und die Idee wird jetzt sein, als nächstes ersetzen wir jetzt hier weiter. Die Idee dabei wird sein, dass wenn wir so sukzessive ersetzen und vorne immer wieder solche T's bekommen, dass wir dann am Ende ein Element haben, bei dem wir sehen, dass es von Elementen aus Groß T erzeugt wird. Und jetzt habe ich hier kurz den Hintergedanken, ob ich mir noch überlegen möchte, wie U und U1 sich verhalten. Da muss ich aber jetzt einmal kurz selber hingucken. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, was ist denn, ich kann ja noch kurz eine Schnellzelle machen. Das ist T1 mal A2. Das ist S1 mal RS1 hoch minus 1 mal RS1, denn das ist ja A2. Also ist das tatsächlich einfach S1. Haha. Das heißt, ich habe hier ersetzt und habe ein neues Element U1 gebastelt, von dem ich aber jetzt sehe, in Wirklichkeit ist es U. Ich habe also tatsächlich nur in der Darstellung was verändert und es ist das gleiche Element geblieben. Dann kannst du den Schmelzzettel gleich nochmal brauchen. Denn jetzt wollen wir das fortsetzen. Als nächstes möchte ich definieren ein Element T2. Da setze ich jetzt die Idee von vorher fort. Bei T1 habe ich A1 und S1 genommen und dann so einen Repräsentanten. Für T2 mache ich das gleiche mit dem Index 2. Da geht es also jetzt darum, dieses Element sich zu schnappen. Und ich glaube, nach ein, zwei Schritten hat man dann auch gesehen, wie das funktioniert. Dann kann ich aufhören und kann sagen, was ganz am Ende los ist. T2 ist A2 mal S2 mal RA2 S2 minus 1. Das ist also wieder ein Element aus T. Und jetzt möchte ich wieder dieses Element hier hinten neu bezeichnen, nämlich mit A3. Genau. Und dann mache ich weiter. Und bei U2 ersetze ich jetzt wieder, das ist der letzte Zwischenschritt, den ich hinschreibe am Anfang. Bei U2 nehme ich jetzt nämlich A2 mal S2 und ersetze das durch T2. A2 mal S3 mal. Genau, ersetze das durch T2 mal A3, genau. T1 mal A2 mal A3, denn wir haben gerade unten auf dem Schnellzettel gesehen, warum man dadurch das Element nicht verändert. Ich brauche T2 mal A3, ich muss das hier nochmal, also dieses hoch minus 1 muss ich wieder wegkürzen, damit das geht. Und dann, das heißt, dass ich dann hier vorne A2 mal S2 ersetzt habe durch T2 mal A3 und dass es mit S3 weitergeht. Bis hin zu SK. Mit dem gleichen Argument wie unten, das ist wieder U. Und das machen wir jetzt für uns, dass wir das mitschneiden. Das muss man beim Rechnen nicht machen. Und was ist dann der letzte Schritt? Na, ganz am Ende müssen wir einmal gucken, was passiert, wenn wir da immer so weiter rumtauschen, denn wir sind ja dann irgendwann am Ende bei SK angekommen. Und wie sieht eigentlich das Element da aus, was wir da bekommen? Und so weiter, da sind wir dann bei U gleich UK minus 1. Was passiert, wenn wir so oft da rumgetauscht haben? Dann sind wir angekommen bei T1 bis hin zu TK minus 1. Wir haben jetzt also so oft da vorne sowas ausgetauscht. Und was TK minus 1 ist, kann man sich jetzt rückwärts überlegen. Und was ist dann am Ende noch übrig geblieben? Naja, so wie die Tauscherei funktioniert hat, kommt dann ja immer so ein A da rein. Und der Index von A passt immer zum Index von dem nächsten Erzeuger aus der ursprünglichen Darstellung, also haben wir AK mal SK. Jetzt muss ich doch wischen, weil wir nämlich jetzt gucken, was passiert im letzten Schritt, wenn ich da ganz am Ende nochmal tausche. Also AK mal SK, wodurch ersetze ich das? U gleich K gleich T1 bis hin zu TK. Und bei TK ist auch wieder klar aus dem vorherigen, wie sich das ergibt. Und ganz am Ende steht dann noch so ein AK plus 1. Da ist jetzt kein SK plus 1 mehr, das noch irgendwie dazugehört, sondern da ist nur dieses Element. Und Die ganze Zeit haben wir das Element U aber nicht verändert. Das haben wir uns ja überlegt. Wir haben jetzt also etwas aus dem Erzeugnis von T multipliziert mit irgendeinem A. Und diese A's kamen, so wie wir die konstruiert haben. Wie war das? Das waren immer Elemente aus diesem Repräsentantensystem. Dementsprechend haben wir jetzt also hier etwas aus U. Wir haben ja uns schon klar gemacht, dass die Menge T in U liegt und dass deswegen alles, was davon erzeugt wird, in der Untergruppe U liegt. Das heißt also, dass UK oder U aus der Nebenklasse U mal AK plus 1 kommt. Aber U kommt ja auch aus U. Und wenn es gleichzeitig in U liegt und in dieser Nebenklasse, dann muss diese Nebenklasse U sein. Denn hier steht so ein Repräsentant. Dieser Repräsentant ist dann sogar tatsächlich eindeutig bestimmt. Wir haben ja gesagt, in unserem Repräsentantensystem soll die Nebenklasse U selber durch 1 repräsentiert sein. Und das schreibe ich jetzt einmal hin. U kommt jetzt also aus U und aus der Nebenklasse U A plus 1. Das heißt, A plus 1 repräsentiert U selber und ist deswegen 1. Damit sind wir fertig. Denn jetzt haben wir U geschrieben als Produkt von Elementen, von denen wir gesehen haben, dass die aus T kommen. Gut, war jetzt ein bisschen fummelig, aber die einzelnen Schritte waren hoffentlich nachvollziehbar und es ist so ein ganz konkretes Basteln. Das finde ich daran ganz schön, dass man wirklich, wenn man mit einem Erzeugungssystem für die große Gruppe angefangen hat und das kennt, sich konkret so ein Erzeugungssystem für U hinschreiben. Gut, das hatten wir Schreier. Als nächstes, das habe ich gar nicht dazu geschrieben, sollte ich mal machen. Als nächstes kommt Sims, passenderweise mit einem Lemma, das man benutzen kann, um starke Erzeugnensysteme zu finden. Und es wird algorithmisch auch benutzt. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, deterministisch, randomisiert, bla bla bla. Das werde ich hier alles nicht vertiefen. Aber dieses Lemma fand ich schön und wollte es gerne beweisen. Jedenfalls, wenn es okay ist, wenn ich schon weitermachen kann. Oder ist irgendwo noch was? Ja, ganz schnell. Ich hoffe, die ganze Notation ist richtig. Ich habe alle Indizes dreimal überprüft. Gut. Dann kommt jetzt Lemma 7.7. Was haben wir hier? Wir haben eine Teilmenge von Omega. Zuerst haben wir die natürliche Zahl K, dann haben wir eine Teilmenge Alpha 1 und Alpha K von Omega. Und dann definiere ich noch so Mengen für alle J aus der Menge 1 bis K plus 1. Da haben wir nämlich eine Teilmenge SJ gegeben von dem Stabilisator der Liste der Punkte Alpha 1 bis Alpha J minus 1. Das sieht ein bisschen aus wie das, was wir bei Basen machen. So eine Teilmenge sei gegeben wobei da aber noch so eine Konvention gelten soll. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier richtig lese. Genau, falls J kleiner gleich K ist, dann soll das Erzeugnis von dieser Menge SJ plus 1 im Erzeugnis der Menge SJ liegen. Das soll also nicht ganz wild sein. Eigentlich ist das nicht klar.
schreibe das mal nicht hin und mache mir eine Notiz, das wir gleich noch kurz überlegen. So, und ich habe, und es ist immer definiert, oder? Wenn ich J gleich 1 habe, dann stabilisiere ich nichts, einfach weil dann der J minus 1 0 ist und dann mache ich einfach gar nichts. Richtig? Und wenn ich dann weiterlaufe, J gleich 2 bedeutet, ich stabilisiere nur Alpha 1, bla bla bla. J gleich K plus 1 bedeutet, ich stabilisiere all diese Punkte, Alpha 1 bis Alpha K. Und dass ich, wenn ich eine Teilmenge habe, wo ich einen mehr fixiere, automatisch im Stabilisator davor liege, ist klar. Ah, aber es ist nicht klar, dass ich im Erzeugnis dieser Teilmenge liege, denn wir wissen ja erstmal noch nichts darüber, wie groß die sind. Aha, gut, also muss ich da noch ein bisschen schreiben. Wobei im Fall J kleiner gleich K gelten soll, dass die Erzeugnisse sich vertragen, das heißt, das Erzeugnis von S J plus 1 soll enthalten sein im Erzeugnis von S J. Man stabilisiert ja immer mehr Punkte, wenn man da so lang läuft. Man erzeugt also möglicherweise kleinere Untergruppen und deswegen ist die Inklusion in der Richtung auch sinnvoll. Ja, und es ist tatsächlich nicht klar, dass es stimmt. Das heißt, wenn ich das brauche, soll ich das fordern. Gut. Und jetzt schreiben wir noch ein bisschen mehr hin, und zwar ein Kriterium dafür, dass diese Punkte Alpha 1 bis Alpha K, mit denen wir angefangen haben, eine Basis sind und die Menge, die wir bekommen, wenn wir diese SJs alle zusammenbasteln, ein passendes, starkes Erzeugungssystem für G. Darum geht es also. Es geht um ein Kriterium dafür, dass eine Struktur, die man da sieht, schon eine Basis und ein starkes Erzeugungssystem liefert. Und das kann man dann eben auch für Manipulationen nutzen. Indem man nämlich sagt, ja, ich habe hier was und der Anfang sieht irgendwie gut aus und später geht es schief. Ja gut, dann behalte ich den Anfang und manipuliere den Rest, indem ich dieses Lemma benutze. Falls also G von S1 erzeugt wird, über S1 haben wir gerade schon gesprochen, und falls weiter SK plus 1, ja, das ist auch definiert, was wollte ich noch, S2, falls das die leere Menge ist, falls E Alpha 1 der Stabilisator im Erzeugnis von S1 von Alpha 1 ist. Nee, jetzt stimmt nicht, Moment. Ich rutsche die ganze Zeit. Also das stimmt alles noch. Und genau, ich muss das, was ich gerade hingeschrieben habe, das ist viel kürzer, wenn ich das einfach für alle Jot mache. Für alle Jot ausgehänge 1 SK soll der Stabilisator, das Erzeugnis von SJ von Alpha J, genau das Erzeugnis der nächsten Menge, SJ plus 1 sein. Also das, was man irgendwie denkt, wenn man anfängt, so zu basteln. Falls das alles gilt, also nochmal, G soll von S1 erzeugt werden. SK plus 1 soll die leere Menge sein. Für alle J aus 1 bis K soll der Stabilisator von Alpha J in dem Erzeugnis von SJ genau das Erzeugnis von SJ plus 1 sein. Wenn das alles gilt, dann reicht das. Dann weiß man, dass die Liste Alpha 1 bis Alpha K eine Basis ist und dass die Vereinigung dieser Mengen SJ ein dazu passendes starkes Erzeugungssystem ist. Wir haben ja als Tupel geschrieben. Ich denke immer an Listen. Und das stark erzeugende System dazu nenne ich jetzt groß S. Das ist die Vereinigung über die SJ. Und das ist jetzt ein A. Starkes Erzeugungssystem. Okay. Langes Lemma. Braucht man ein bisschen Platz, um uns das zu überlegen, dass das alles so stimmt.
Ah, jetzt würde es gerade passen. Willst du Fotos machen, von dem es da steht? Jetzt gerade wäre die Gelegenheit günstig, bevor ich fische?
Ich Stück von den Abblättern schreibe ich gleich nochmal.
Über K, über die Anzahl der Punkte, die wir uns da geschnappt haben. K gleich 1, was ist da los? Gut, da habe ich nur einen Punkt, Alpha 1. Das heißt, unsere Basisliste, unsere Potenzielle besteht jetzt nur aus Alpha 1. Und nach Voraussetzung wissen wir, da steht ja falls, bla bla bla, dann wissen wir jetzt also schon mal S1 erzeugt G. Gut, was wissen wir noch? Na, der nächste Index, 2, ist dann ja schon K plus 1 und deswegen ist S2 schon die leere Menge, auch in der Voraussetzung, die da steht. Und jetzt gucken wir uns den Stabilisator von Alpha 1 einfach mal an. Da steht ja auch irgendwas. Genau, unsere Voraussetzung sagt, wenn wir das Erzeugnis von S1 nehmen, also J gleich 1, und dann den Punkt Alpha 1 stabilisieren, dann bekommen wir genau das Erzeugnis von S2. Das wenden wir an auf die Situation, die wir hier haben. Das Erzeugnis von S1 ist ganz G. Das heißt also, der Stabilisator in G von Alpha 1 ist der Stabilisator im Erzeugnis von S1 von Alpha 1, was nach Voraussetzung das gleiche ist wie das Erzeugnis von S2, das ist dort die leere Menge, das ist das 1, nach Voraussetzung. Wir haben einfach nur als 1 gesetzt. Was haben wir hier also? Wir haben diese Gruppe G, die irgendwie aussieht. Und in dem Moment, wo man Alpha 1 stabilisiert, ist man trivial. Das heißt, das Tupel, das nur aus Alpha 1 besteht, ist eine Basis. Ist zwar seltsam, aber warum nicht? Wir kennen Gruppen, in denen das so ist. Zum Beispiel könnte G erzeugt werden von irgendeinem Zyklus, in dem halt Alpha 1 vorkommt. Und wenn dann Alpha 1 fixiert wird, dann wird alles fixiert. Also ist das A tatsächlich eine Basis. Und wir haben auch ein dazu passendes starkes Erzeugnissystem, denn das ist dann einfach S1, es ist ja nichts weiter zu tun. Das war also unproblematisch, so wie man das beim Induktionsantrag erwartet. Okay, sei K größer gleich 2 und die Behauptung richtig. Wenn wir Mengen haben, die sich wie die Menge Alpha 1 bis Alpha K verhalten, aber mit weniger Elementen. Sei Behauptung für Mengen mit höchstens K minus 1 Elementen anstatt von K. Richtig, das heißt, ich fordere das jetzt nicht nur für Teilmengen von der Menge Alpha 1 bis Alpha K, sondern allgemeiner, aber das darf ich auch. Es muss halt nur alles erfüllt sein, was da steht. Und das mache ich nur vorsichtshalber, ich glaube, ich brauche das gar nicht so stark. Genau, ich bin mir jetzt sicher, dass ich das nicht so stark brauche, macht aber nichts. Ich betrachte jetzt die Menge A-Schlange, die bestehen soll aus den Punkten Alpha 2 bis Alpha K. Schlangen, Seil bis Alpha K und dann kommt S-Schlange, Seil Alpha Schlange das und S-Schlange, die Vereinigung über die Mengen SJ, wo ich eben auch bei J gleich 2 anfange. Da drüben habe ich ja alle genommen, das habe ich zwar nicht hingeschrieben, aber das war hoffentlich aus dem Kontext klar. Und hier fange ich jetzt bei gleich 2 an. Und dann adaptiere ich die Notation, die wir von den Stabilisatorketten kennen. Ich setze jetzt also einfach G oben in der Klammer 2 als Stabilisator von F1 in G. Ich setze G oben in der Klammer 3 als Stabilisator von Alpha 1 und Alpha 2 und so weiter. Ich definiere das einfach so, wie wir das schon kennen. Aber in diesem Kontext, wo wir ja noch keine Basis und keine Stabilisatorkette haben, erstmal. Blablabla, bis hin zu G oben K plus 1. Und das soll der Stabilisator von allen Punkten sein, Alpha 1 plus Alpha K. Und Ziel ist jetzt über diese Untergruppen was rauszufinden und zu benutzen, dass per Induktion Alpha Schlange eine Basis ist für den Stabilisator von Alpha 1. Und mit stärker erzeugenden Eigenschaften dazu. Also für Alpha-Schlange und für S-Schlange wissen wir schon Bescheid. Jetzt müssen wir quasi nur weiter basteln und das Alpha 1 noch irgendwie mit verarzten. Wie bekomme ich also jetzt eine Basis für ganz G? Na, ich weiß ja, wenn ich mit G Alpha 1 anfange und dann dort beginne, nacheinander Alpha 2, Alpha 3 und so weiter zu fixieren, dass dann, wenn ich alle fixiert habe bis hin zu Alpha K, das 1-Element rauskommt. Nur noch das kann es fixieren, wegen der Basiseigenschaft. Das bedeutet aber, dass wenn ich jetzt das Alpha 1 vorne dran stelle und sage, ich fixiere erst Alpha 1, lande also in G Alpha 1 und dann nacheinander Alpha 2 bis Alpha K, dass ich dann auch beim 1 landen muss. Also ist klar, dass ich durch Voranschalten von Alpha 1 an dieses Tupel eine Basis für G bekomme. Einfach weil ich im ersten Schritt ja in G Alpha 1 lande und dann da schon eine Basis habe. Das ist übrigens auch etwas, wie man neue Basen basteln kann, wenn man schon Basen für Untergruppen hat. Aber das nur am Rande. Was mit unserem starken Erzeugungssystem los ist. Dazu müssen wir noch ein bisschen basteln. Fangen wir an mit, was brauchen wir denn eigentlich? Wir wissen ja schon ganz viel. Wir wissen aus der Voraussetzung, dass S1 G erzeugt. Also das haben wir. Als nächstes möchte ich mir angucken, was S2 erzeugt. Wieder in unserer Voraussetzung steht, dass das Erzeugnis von S2, wieder nach Voraussetzung, das gleiche ist wie der Stabilisator von Alpha 1 im Erzeugnis von S1. Das ist also G Alpha 1. Und jetzt kommt die Eigenschaft, dass S-Schlange ein Alpha-Schlange erzeugendes System, starkes erzeugendes System ist für G Alpha 1. Denn das bedeutet, dass das gleiche ist wie das Erzeugnis von S2. Ich mache mal einen Pfeil. Das ist die Aussage da oben. Achso, das steht vorne auch schon. Das heißt, worauf will ich eigentlich hinaus? Genau, das ist die Voraussetzung, das ist das, das ist das. Was brauche ich denn noch? Ich brauche, dass S
geschnitten mit G-Alpha 1, zumindest S2 enthält, das würde ja schon reichen. Aber das ist ja klar, nach Definition von S. Also schreibe ich gleich über das hin. Das ist das Erzeugnis von S geschnitten mit G-Alpha 1. Also was ich jetzt versuche im Kopf irgendwie durchzugehen, ist das, was man beim starken Erzeugungssystem braucht, nämlich dass dieses Erzeugungssystem S, wenn ich die Stabilisatorkette runterlaufe, immer für den passenden Punktstabilisator eine Teilmenge enthält, die genau den erzeugt. Und das habe ich hier jetzt für den ersten Schritt gemacht, also für den Stabilisator von Alpha 1. Und für die anderen Schritte ist es wieder klar, weil wir das per Induktion haben. Also habe ich jetzt für alle i 2 bis, ja, keine Ahnung, k wahrscheinlich. K plus 1, denke ich. Siehe Induktion. Denn jetzt habe ich den ersten Schritt getan. Der erste Schritt mit Alpha 1 ist der einzige, der interessant war. Danach kommen halt die anderen Punkte und für die ist schon alles klar. Das heißt, da ist dann immer S geschnitten. Alpha 1 bis hin zu Alpha, was brauche ich hier? I minus 1, denke ich. Das enthält auf jeden Fall das Erzeugnis von S Schlange geschnitten mit dem entsprechenden Stabilisator. Und das war dieses G oben I, so hatten wir das definiert. Ah, das könnte ich eigentlich abkürzen. Ich mache das mal. Bla bla bla, dann ist das. Aber das Erzeugnis davon ist ja die Reduktion genau G um I und deswegen ist S geschnitten G um I ein Erzeugungssystem für G um I. Das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit immer genau diese Eigenschaft, dass ich in S Teilnehmen finde, die das entsprechende Stück der Stabilisatorkette erzeugen. Das war das Einzige, was wir brauchen. Glaube ich jedenfalls. Ich sehe jetzt nicht, ob ich da noch mehr hinschreiben müsste. Also es ist insgesamt S. Ein A starkes Erzeugnis. Kommt mir sogar eher so vor, als hätte ich zu viel angeschnitten. Aber gehen wir nochmal kurz in uns und gucken. Was ist hier also passiert? Wir haben mit einer Menge von Punkten angefangen und wir haben, vielleicht sollten wir da nochmal drauf schauen, was diese Eigenschaft ist, die wir am Anfang vorausgesetzt haben. Und einfach um irgendwie zu klären, wie man das benutzen kann, wenn man einen Algorithmus schreiben möchte, der einem eine Basis und ein starkes Erzeugungssystem findet. Denn klar kann ich erstmal anfangen mit irgendwelchen Punkten und gucken, bilden die eine Basis? Vielleicht am besten noch eine nicht redundante, also so eine reduzierte Basis. Aber dann brauche ich ja irgendwie eine Idee, wie ich jetzt ein starkes Erzeugungssystem bekomme. Und dann kann ich ja einfach mit irgendeinem erzeugenden System anfangen und dann manipulieren, indem ich nämlich diese Eigenschaften hier benutze. Am Anfang brauche ich einfach nur was, was G erzeugt, okay, geschenkt. Und dann kann ich irgendwie weiter basteln. Das heißt, ich nehme jetzt den Stabilisator des ersten Punktes, suche dafür ein erzeugendes System, das in dem anderen drin liegt und mache dann einfach so weiter. Was habe ich als nächstes? Ganz viele Kommentare, die ich teilweise schon gemacht habe. Ich hätte durchaus Lust, ja doch, wir haben noch Zeit, ich hätte durchaus Lust, jetzt noch ein Lemma zu beweisen. Und zwar eins, das uns was sagt über, also das ist so ein Abschätzungsresultat. Ich wische mal das weg. Das haben wir auch schon gemacht. Das ist etwas, was einem eine Idee gibt, wann vielleicht möglichst kurze Basen gut sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist dann auch schon eines der letzten Resultate in diesem Kontext und danach wird es dann konkreter und genau, da kommt ein Anwendungsbeispiel, bla bla bla, damit steige ich nächstes Mal ein, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe jetzt einen Plan. Ich möchte dieses Lemma noch beweisen und dann unterbrechen. Glaube ich.
Wir fangen an mit einer, hier steht möglichst kurzen Basis und wir müssen später mal gucken, ob wir das brauchen. Ich habe nicht gemerkt, wo ich das brauche.
Ich schreibe trotzdem hin und wir schauen mal gemeinsam. Ich klammer das mal ein. Möglichst kurze. Ich hatte das Gefühl, das ist eher für die Anwendung interessant. Basis für G. Und sei die transitiv. Das wird wichtig. Dann gilt für alle Dias G. Brauche ich eine Position? Irgendwie schon. Drei verschiedene Buchstaben, bei denen ich nicht mehr weiß, was die heißen. Also N weiß ich. Ach doch, 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 alle Buchstaben sind erklärt. Ich bin nur blöd. Also N ist das N von der Länge 1 bis N, auf der wir die ganze Zeit wirken. Das heißt, das ist das N von der großen symmetrischen Gruppe. Und M war die Länge unserer Basis. Irgendwann mal. Die Basis B, die wir irgendwie festgehalten hatten am Anfang, die hieß Beta 1 bis Beta M. Das heißt, die Buchstaben sind klar. Ich schreibe das gleich nochmal dazu, gleich, damit wir es nicht alle vergessen, sondern nur ich es kurz vergessen habe. Die Abschätzung ist, dass die Menge Omega, wenn ich die Fixpunkte von hier rauswerfe, dass dann die Elementeanzahl größer gleich n durch m ist. So, und zur Erinnerung nochmal. G ist eine Untergruppe von Symbol n, daher kommt das n. Und B ist eine Basis mit Basispunkten Beta 1 bis Beta m, daher kommt das m. Das hatte ich gerade kurz nicht mehr gewusst. Und jetzt sehen wir, wenn m klein ist im Verhältnis zu n, dass dann diese Zahl auf der rechten Seite recht groß ist und wir dann also eine große untere Schranke kriegen, für die Anzahl der Elemente, die von G bewegt werden, von diesem Gruppenelement G. Und sowas kann interessant sein. Viele Zähle. Ich hoffe, ich erinnere mich noch, wie das alles ging. Dann fangen wir mal an. Wenn wir das neutrale Element haben, habe ich es eigentlich ausgeschlossen? Nee, sollte ich tun. Für ein nicht triviales Gruppenelement. So. Und wir gucken mal, wir sehen, dass wir irgendwo brauchen, dass B eine kurze Basis ist. Okay, fangen wir an mit einem Gruppenelement, was nicht trivial ist, und wir geben mal dieser Menge der von G bewegten Punkte einen Namen, die soll Delta heißen. Und jetzt definieren wir einen Graphen und dann zählen wir gleich irgendwie Zeug. Zwei Graphen. Omega. Ja.
Der Graph Gamma 1 soll so funktionieren. Ich muss jetzt ja nur sagen, wie ich Kanten bekomme. Und zwar sind die Kanten gefärbt mit Gruppenelementen. Das heißt, ich stelle mir das so vor, ich mache ein Bild. Also sagen wir mal, Alpha und Beta sind Elemente aus Omega. So, das sind also Punkte in meinem Graphen und jetzt ist die Frage, ob ich eine Kante habe. Und es gibt eine Kante und die wird dann auch mit dem entsprechenden Gruppenelement, nennen wir es H, markiert. Genau dann, wenn Alpha und Beta beide im Bild der Basis unter dem Element H liegen. Das heißt also, dass ich jetzt diese ganze Liste Beta 1 bis Beta n mit einem Gruppenelement H abbilde. Dafür schreibe ich als Abkürzung
Haar. Das heißt, ich bilde die einzelnen Elemente ab, dann kommt wieder so eine Liste von Punkten raus. Das ist meine Abkürzung dafür. Und wenn Alpha und Beta zusammen in so einer Liste drin sind, egal in welcher Reihenfolge, dann sage ich, dass die verbunden sind mit einer Kante und dann kommt da die Farbe H dran, um zu markieren, in welchem Bild der Basis ich da liege. So, das ist quasi der Plan. Das heißt, Element ist auch nicht ganz richtig. Das ist so ein bisschen, ne? Die liegen da drin. Ich überlege, wie ich das hinschreibe. Gamma 1, Alpha, Beta aus Omega haben eine Kante mit Label oder mit Farbe. Ich sage mal Farbe, weil ich das gut finde. Farbe, H aus E. Genau, dann, wenn Alpha und Beta im Bild der Basis unterhalten. Das ist die eine Möglichkeit, so einen Graphen zu basteln auf Omega. Und die andere Möglichkeit ist, oder eine andere Möglichkeit ist, dass ich mir zwei Punkte schnappe und die sollen mit einer Kante verbunden sein, der Farbe X, so weil X ein Gruppenelement ist, wenn sie im Bild dieser Menge Delta unter X liegen. Wenn Delta ist ein Teilmenge, da ergibt es alles Sinn. Alpha und Beta sollen beide im Bild liegen von Delta unter X. Das sind die beiden Möglichkeiten hier. Also die beiden können es angucken, Graphen zu definieren, es gibt tausend andere. Und jetzt gucken wir uns ein paar Eigenschaften an. Und die erste Eigenschaft folgt aus der Transitivität von G. Ach, jetzt geht's los. Die Transitivität von G bedeutet ja, dass ich zu jedem möglichen Bild von dieser Basis zum Beispiel, also von diesem Tupel, auch tatsächlich hinkomme mit einem Gruppenelement. Und das heißt wiederum, dass wenn ich jetzt mit so einem Punkt anfange, dass ich dann immer die gleiche Anzahl Nachbarn habe. Das ist die Transitivität, die das macht. Und das war Gamma 1. Und bei Gamma 2 können wir, glaube ich, genauso argumentieren, auch wieder mit der Transitivität. Denn auch da, wenn ich jetzt mit einem Punkt anfange, und es geht ja nur um die Entscheidung, ob der Nachbar, also ob das Element Nachbar ist, also ob es mit Alpha, mit dem ich angefangen habe, zusammen in so einem Bild liegt. Und auch da sagt ja die Transitivität, dass das für alle gleich ist. Ich kann quasi, wenn ich in den Graphen mir ein Element aus Omega hernehme und mir das angucke, dann kann ich durch Abbildung mit einem Gruppenelement diese Situation zu jedem anderen Punkt im Graphen transportieren. Ich komme überall hin, weil die Gruppe transitiv wird und deswegen muss die Situation da überall gleich aussehen. Das ist, glaube ich, das, was ich da sagen möchte. Die Transitivität der Gruppe bewirkt eine ziemlich große Symmetrie in unserem Graphen Gamma 1 bzw. Gamma 2. Was schreibe ich dazu jetzt sinnvoll hin? Transitiv ist, wie schreibe ich das hin? Ja, liegen alle Punkte aus Omega immer auf gleich vielen Kanten, und zwar egal, in welchem Graphen ich gucke. Das ist, was ich gerade meinte, wenn ich mir nur einen Punkt rausgreife und die Nachbarschaft angucke, dann wird diese Situation zu jedem anderen Punkt transportiert mit irgendeinem gleichen Gruppenelement. Und deswegen müssen dann da die Anzahl der Nachbarn gleich sein, ansonsten würde sich das dann nicht mit der Gruppenwirkung vertragen. Jeweils, wir schalten es hin, weil ich
möchte, dass die Anzahl der Nachbarn in den beiden Graphen gleich ist, sondern ich möchte sagen, dass immer, wenn wir uns einen Graphen angucken, dort alle Punkte gleich viele Nachbarn haben. Deswegen dieses jeweils. So, das heißt also, dass ich der Anzahl der Nachbarn einen Namen geben kann in beiden Graphen. Ja?
Ich weiß nicht, ob ich das aber jetzt nicht sehe, aber ist die Farbe eindeutig definiert?
Nö, aber muss sie auch nicht sein.
Muss nicht sein.
Nee, genau. Ich kann ja durchaus.
Es kann ja keine Kante mehrere Farben.
Genau, ich darf mehrere Farben haben. Also die Idee ist immer nur, gibt es eine Kante oder nicht? Und wenn es eine gibt, dann ist da eine Farbe dran und es könnte auch mehrere.
Okay.
Okay, genau. Ja, ich gehe hier ein bisschen frei mit dem Wort Graph um. Danke, danke für Ihre Frage. Ja, Multicolor ist erlaubt. Ich habe zum Beispiel auch nichts darüber gesagt, ob ich die Kanten von. Also ob ich diese Loops alle mit berücksichtige und so, aber okay, sehen wir gleich. Wo war ich? Ich war bei, genau, wir haben jetzt diese Anzahl von Nachbarn und denen können wir Namen geben. Im Graphen Gamma 1 nenne ich das V1, V wie Valenz oder so, und im anderen V2. Gleich viele Nachbarn. Schreibe ich mal hier zu, nämlich V1 bzw. V2. Und dann kann man anfangen, irgendwas zu zählen. Und dann ist es mir, glaube ich, auch egal, ob ich einen Punkt als Nachbarn von sich selber zähle oder nicht, solange ich es konsistent mache. So, was möchte ich denn hier zählen? Ich möchte die Anzahl der Paare zählen. Anzahl der Paare. Achso, ist das bekannt? Ich nehme manchmal dieses Zeichen, diese große Raute für Anzahl. Das ist vielleicht gar nicht so gut, das jetzt machen, ohne das zu erklären. Es kommt aus irgendeinem Buch, das ich mit irgendjemandem geschrieben habe, der das benutzt hat. Egal. Mächtigkeit der Menge aller Paare. B hoch K Alpha. Wobei. Achso, Mengenklammern. Wobei. Muss ich nachdenken. Wobei H aus der Gruppe kommt. Und Alpha aus diesem abgebildeten Tupel. So, das möchte ich zählen. Und was hat das mit dem Graphen zu tun? Was hat das mit dem Graphen zu tun? Also einmal liegt der Alpha selber da drin, aber immer dann, wenn ich jetzt irgend so ein Beta habe, was da mit drin liegt, dann. Nee, das ist nicht gut. Jedes solche Bild liefert mir ja dann Möglichkeiten für Elemente da drin, die dann zu Nachbarn von Alpha werden im Graphen Gamma 1. Genau, so würde ich das erklären. Also, wenn ich so anfange, Alpha liegt in Beta hoch H, dann liefert mir für diese Farbe H jedes Element aus diesem Bild einen Nachbarn von Alpha. Einverstanden? In Gamma 1. So, und deswegen, also ich bin bei Gamma 1 und deswegen kommt auch gleich die Valenz 1, denn jeder Nachbar gehört jetzt zu einem Element da drin. Und so komme ich auf V1, ja, ich glaube, das ist die zweite Zählart. Genau, bei der zweiten Zählart zähle ich, wie viele Möglichkeiten es für Alpha gibt, das sind n Stück, das kommt so gleich. Bei der Zählart, die ich gerade hatte, komme ich auf Anzahl der Elemente, die in dieser Bahn überhaupt liegen, also wie viele Möglichkeiten ich hier links habe, wo ich landen kann, mal Anzahl der Möglichkeiten für so ein Alpha, also n. So, und die andere Möglichkeit zu zählen ist über die Nachbarn und die Valenz, dann lande ich bei V1 mal n. Jetzt habe ich im Graphen Gamma 1 gezählt. Und jetzt möchte ich nochmal was Ähnliches machen für den Graphen Gamma 2. Das heißt, dass ich diesmal nicht diese Bilder von B angucke, sondern ich gucke mir die Bilder von Delta an. Jetzt zähle ich also, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ich gucke mal, ob ich sie da ordentlich hinschreiben kann. Für Bilder von Delta und Punkte. Und diesmal. diesmal soll X aus G kommen und Alpha soll halt in diesem Bild liegen. Und dann ist das Argument genau wie vorher. X aus G, Alpha aus Delta X. Und dann argumentiere ich genauso, aber diesmal im Graphen Gamma 2. Denn jedes Mal, wenn ich mit so einem Alpha anfange, in einem solchen Bild, dann gibt mir jedes Element in diesem Bild einen Nachbarn von Alpha. Das heißt, so kommt die Valenz ins Spiel. Und gleichzeitig kann ich dabei auch zählen, indem ich einfach zähle, wie viele Möglichkeiten gibt es hier überhaupt. Das heißt, da habe ich wieder die Bahnlänge, in dem Fall die Bahn von Delta unter G. Und so komme ich dann auf Sachen, die ähnlich aussehen. Einmal habe ich hier die Länge der Bahn von Delta mal, ups, nicht mal N diesmal, sondern mal Delta habe ich da gezählt und das andere ist genau wie oben, V2 mal N. Okay, mal gucken, ob ich das gerade richtig gemacht habe, denn jetzt möchte ich das vergleichen und nochmal zählen. Diesmal zählen wir Triebel. Bilder der Basis, Bilder der Menge Delta und Punkte. Ich glaube, das Wetter gut, vielleicht ist das Wetter nicht so gut. Ich nehme mal Alpha. Wobei Alpha diesmal im Durchschnitt liegen soll, also na, Element ist irgendwie nicht so gut, das ist gestrichen. Das heißt, Alpha soll ein Element dieses Bildes der Basis sein und gleichzeitig in dem Bild von Delta unter X liegen. Das möchte ich gleichzeitig haben. Genau, und vorher kommt er aus G und X auf. Aus G. Und was habe ich gesagt? Alpha kommt aus dem Durchschnitt. So, wie können wir das zählen? Da habe ich, glaube ich, nur eine Abschätzung. Wie viele Elemente liegen da mindestens drin? Na, wenn ich anfange mit... Wie kann ich denn erzählen? Ich kann ja mal gucken, wie viele Möglichkeiten habe ich hier vorne. Da habe ich dann wieder die Anzahl der Bilder der Basis unter den ganzen Gruppenelementen, also die Länge der Bahn. Und ich finde auf jeden Fall dann immer irgendwas, was da drin liegt. Das heißt, ich kann erstmal so anfangen zu zählen. Die Frage ist, was habe ich da mindestens? Und da ich eine Basis habe, vielleicht brauche ich da, dass die Basis so kurz wie möglich ist. Im Sinne von reduziert, also nicht möglichst kurz im Sinne von über alle Basen gedacht, sondern reduziert in dem Sinne, dass ich immer was bewegen muss. Denn so kommt das Delta ins Spiel. Auch nochmal Kreide. Also, was möchte ich hier, worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass wenn ich ein Gruppenelement habe, was nicht 1 ist, dass das dann nicht alle Punkte aus der Basis fixieren kann und dass deswegen diese Menge Delta für das Gruppenelement, also das entsprechende Bild von Delta, mit der Basis nicht leeren Schnitt haben muss. Ansonsten wäre B keine Basis, beziehungsweise keine reduzierte. Das heißt, wir wollen hier reduziert haben. Möglichst kurz könnte man da als Bezeichnung nehmen, finde ich aber irreführend. So, das heißt, als Begründung dafür schreibe ich jetzt einmal kurz dazu. B ist eine reduzierte Basis. Das heißt, ich finde hier überhaupt immer Elemente in so einem Durchschnitt und deswegen kann ich ja gleich die Abschätzung besser machen. Reduzierte Basis, das heißt, ich finde auch alle aus G, die nicht 1 sind, ist die dazugehörige Menge der Nicht-Fixpunkte für dieses H geschnitten mit B nicht die leere Menge. Und deswegen kann ich hier jetzt die Abschätzung verbessern und kann sagen, das sind mindestens so viele Elemente, wie ich hier Möglichkeiten für Bilder habe, mal Möglichkeiten für Bilder von dieser Menge Delta. Grobe Abschätzung, aber es reicht.
ob die Tafel reicht, um das eben einzusetzen, was wir jetzt alles haben. Denn jetzt schreibe ich einfach mit dem, was wir uns vorher überlegt haben, irgendwas um. Was kann ich da umschreiben? Ich kann das hier umschreiben als V1 mal N geteilt durch N, also V1. Und ich kann das umschreiben zu V2 mal N geteilt durch Delta. Das könnte ich doch einfach alles mal einsetzen.
Will ich das?
Ja, ich glaube, genau das möchte ich. Einsetzen. Dann habe ich. Genau, ich setze jetzt quasi hier auf der anderen Seite ein, also ersetze hier durch Sachen von oben. Dann ist das kleiner gleich V1 mal V2 mal N. Ich fange mal links an und dann pummeln wir das gleich zusammen. M mal Bahnlänge von B unter G geteilt durch N mal Bahnlänge von Delta unter G mal Anzahl der Elemente in Delta ist, jetzt gucken wir nach oben, was steht da? Das hier ist V2 mal N geteilt durch N, dann bleibt V2 übrig. Dann haben wir noch das hier, das ist V1. Genau, das ist V1 und dann haben wir noch das M da stehen. Und ich bin irritiert, weil M nicht vorkommt. Habe ich das geschrieben? Das Gefühl, ich habe mich irgendwo verschrieben, da muss ich vielleicht nochmal drauf gucken und das nächste Mal nachreichen. Denn ich möchte hinaus auf N über M. Und ich mache das, indem ich quasi andersrum rangehe. Also M über N. Moment, ich möchte ganz kurz nachdenken und schauen, ob ich das sehe. Oder ob ich gerade zu blöd bin und nachgucken muss. Irgendwie fehlt mir gerade das M. So, ich kann ja mal einsetzen, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht darf ich 2 Minuten gucken, ob es stimmt, was ich denke und hier einfach ein Schreibfehler ist. Hier hätte ich V1 und dieses durch N geht weg in dem Moment, wo ich das einsetze, denn das ist V2 mal N, durch N ist dann einfach V2. Ich denke, dann steht da das. Und das könnte hier einfach nur ein Schreibfehler sein oder unleserlich. Und andererseits ist das aber, wenn ich hier hingucke, größer gleich so, das sieht für mich richtig aus. Da habe ich einfach nur eingesetzt, was oben steht. Also, jetzt gucken wir da nochmal hin. Jetzt habe ich nämlich hier rechts dieses Produkt stehen und links auch. Dann kann ich das wegkürzen. Und dann habe ich M mal 1 durch N mal Mächtigkeit von Delta größer gleich 1. Bisher stimmt es, oder? Ich glaube, ich habe alles richtig eingesetzt. Und jetzt drehe ich quasi alles um. Und dann müsste es richtig dastehen. Das heißt, N mal 1 durch M ist dann größer gleich, kleiner gleich Delta, der Mächtigkeit von Delta. Also das, also quasi hier auf die andere Seite und umgedreht. Und dann habe ich N mal 1 durch M. Dann kleiner gleich, vorher war es größer gleich, Mächtigkeit von Delta. Und das ist unsere Behauptung, die sieht nur anders aus, weil wir hier diese Bezeichnung Delta eingeführt haben. Und dass da andersrum steht, aber es ist richtig. Ja, doch, das stimmt alles. Ich habe nur hier was falsch hingeschrieben, aber durch das Einsetzen kam es alles richtig raus. Gut. Gut, dass ich nachgedacht habe und nicht versucht habe, meine Notizen zu verstehen. Gut, was haben wir gemacht? Das ist ein bisschen komisch, es fühlt sich auch ganz anders an, als das andere, was wir vorher gemacht haben. Wir haben angefangen mit einer reduzierten Basis.
und haben uns dann überlegt, wie man, also was die Länge dieser Basis darüber aussagt, wie viele Elemente Gruppenelemente bewegen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ich fange mit einem Gruppenelement an, was nicht eins ist, und kann dann abschätzen, wie viel davon bewegt wird, indem ich endlich die Länge meiner Basis teile. Und wir haben das bewiesen, indem wir Graphen definiert und dann irgendwie gezählt und Sachen verglichen haben. Und dann kam es am Ende raus. Jetzt hören wir aber wirklich auf, denn das ist ein guter Moment. Ich sag kurz, was nächstes Mal passiert. Noch zum Schluss. Wir werden nächstes Mal so ein Anwendungsbeispiel anschauen, in dem ich erklären werde, wie man diese Infrastruktur benutzt, um Bahnen auszurechnen. Dann sehen wir nochmal, also wir haben ja schon gesehen, wie man es benutzt, um Enthaltensein zu testen. Das wird auch in den Übungsaufgaben ein Thema sein. Die Serie habe ich schon reingestellt. Aber man kann damit zum Beispiel auch Bahnen berechnen. Und dafür braucht man nicht alles von dieser Infrastruktur, aber einiges. Und das ist irgendwie hilfreich. Und das werden wir besprechen. Und das ist dann auch schon das Ende dieses Teils von Kapitel 7, denn dann werde ich anfangen zu erklären, wie man jetzt diese Infrastruktur benutzen kann, um sogenannte Backtrack-Suchmethoden durchzuführen. Das heißt, das ist dann der Übergang zum nächsten Teil. Da geht es um Backtrack-Suche, wie funktioniert die, wie sehen da konkrete Probleme aus mit der Infrastruktur, die wir jetzt kennen. Und das ist die älteste, das ist die Infrastruktur, mit der alles anfing, basierend auf Sims und auf diesen Ideen. Und dann gucken wir, wie hat sich das seitdem weiterentwickelt, was für andere Infrastrukturen gibt es noch, die man zum Suchen benutzen kann. Und wir werden an mindestens einem konkreten Problem uns auch angucken, wie sieht das dann jeweils aus, diese Suche. Was passiert da? Wo kommen Orbitalgraphen ins Spiel oder andere Graphen und so? Das ist der Plan. Gut, Dankeschön, dann machen wir jetzt Pause.